17 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Wir lesen Erzählungen und Novellen von Achim von Arnim. Gestern hat Achim Gerz mit der Erzählung Angelika, die Genueserin und Kosmos der Seilspringer begonnen. Eine Dame aus Genua, so hörten wir, die Gräfin Angelika, reist mit ihrer Nichte Marianina durch Deutschland. In Heidelberg erkrankt die Nichte Marianina. Die Gräfin besucht ein Konzert, das ein Sänger namens Spoleto gibt. Er scheint, trotz seines italienischen Namens, deutscher Herkunft zu sein. Am nächsten Tag zeigt sich der Künstler als Seilspringer. Aber während seiner Darbietung kommt es zu einem Unglücksfall. Spoleto wird ins Haus der Gräfin gebracht, die ein sonderbares Interesse für ihn zeigt. Spoleto erzählt ihr in einem Brief seine Lebensgeschichte. Er sei in Deutschland aufgewachsen und habe Kosmos geheißen. Sein Vater sei ein Herr Friedrich gewesen, seine Mutter habe er nicht gekannt. Später sei er nach Venedig gekommen, wo er zu einem vorzüglichen Sänger ausgebildet worden sei. Durch seinen Gesang, aber auch durch sein Aussehen, habe er die Aufmerksamkeit der Gräfin Philomena erregt, die ihn mit auffälligem Interesse behandelt habe. In Begleitung der Gräfin, so berichtet Spoleto weiter, sei ein Zwerg gewesen, der ihm eines Tages die Nachricht überbracht habe, er werde demnächst nach Regensburg zur Gräfin Philomena gerufen werden. Und in der Tat besteigt Spoleto wenige Tage darauf die Postkutsche. Hören Sie nun weiter aus seinem brieflichen Bericht für die Gräfin Angelika.
Ich stieg zu Regensburg im Posthause ab, als es schon spät abends war. Ich hatte nicht den Mut, mich bei fremden Leuten nach der Gräfin zu erkundigen, sondern folgte den anderen Passagieren in ein nahegelegenes Gasthaus. Dieses Gasthaus war von vielen Fremden besucht. Niemand gab auf mich Acht und die ich befragte, wussten mir keinen Rat zu geben, auf welchem Wege ich der Gräfin meine Ankunft melden könnte. Die Wärme des Speisezimmers gefiel mir übrigens recht wohl. Der Hunger meldete sich und mein kindlicher Geist vergaß die Gräfin. Ich setzte mich zu Tische und wurde nach der Mahlzeit mit einem alten, dürren Sekretär, der auf seinen jungen Fürsten wartete, in ein Schlafzimmer geführt, wo die Müdigkeit mir bald jeden Gedanken an die Gräfin entwand. Kaum hatten wir uns zur Ruhe gelegt, als vor unserem Hause ein Wagen mit einer Fackelstiele hielt. »Junger Herr«, rief der Sekretär, »seien Sie so gut und sehen, was für Fremde da noch ankommen. Es könnte leicht mein junger Fürst sein.« Ich sprang aus dem Bette, denn er imponierte mir, öffnete das Fenster und erkannte gar bald an der Stimme des Zwerges, dass es die Kutsche meiner Gräfin sei. Der Zwerg, der die Fackel trug, klopfte stark an die Tür und fragte, ob hier nicht ein junger Sänger angekommen sei. Als ihm der Wirt, eben als ich mich aus dem Fenster melden wollte, nach einigem Nachdenken meine Ankunft angezeigt hatte, hieß er ihn aufmachen. Ich aber erzählte alles dem Sekretär, der mir mit wichtiger Miene befahl, mich sogleich anzuziehen, weil ich wahrscheinlich noch diesen Abend zur Gräfin geholt würde. Während meines Ankleidens trat der Zwerg mit der Fackel in unser Zimmer. »Was macht er für Possen?« redete er mich sehr verdrüßlich an, »dass er sich so lange in der Stadt suchen lässt.« Ich schaute in der kleinen Missgeburt die herrliche Gräfin und sagte ihm, »Herr, verzeihen Sie, ich wusste nicht, wo ich absteigen sollte, denn die ganze Stadt ist mir ja unbekannt, und sie hat so viele krumme und enge Straßen, dass ich nimmermehr allein durchfinden könnte.« »Nun wohlan«, antwortete er, »mach er sich jetzt schnell fertig. Hat er auch die Arien bei sich? Eine ganze Tafel Kavaliere haben ihn schon lange erwartet, als wäre recht was Besonderes an ihm.« Ich setzte mich in die Kutsche, und der Zwerg nannte mich gleich »Sie« und war sehr artig. Er sagte unterwegs, ich sollte von den Leuten sagen, dass ich Befehl hätte, gleich den anderen Morgen nach Passau zurückzureisen, aber in der Stadt bleiben und mich den anderen Tag auf meinem Zimmer halten. Am nächsten Abende wollte er mich zu einer Überraschung abholen. Ich war sehr verwundert über diese Heimlichkeit, ergab mich aber darein und vergaß es bald, als ich ausgestiegen, durch ein großes Haus in einem glänzend erleuchteten Saal geführt worden war, wo mich der italienische Graf der Gesellschaft als einen ausgezeichneten jungen Sänger vorstellte. Jedermann sagte mir etwas Artiges, alle Sterne der Herren waren nach mir gewendet und alle Augen der Frauen, auch die Gräfin, sahen mich gnädig an, doch mit einer Art Vornehmigkeit, die mich zurückschreckte. Ich musste einen leeren Platz neben einem Mönche am Tisch einnehmen, mit dessen weißem Barte das rote, angetrunkene Gesicht recht wunderlich wie ein Uniformkragen abstach. Nachdem er mir ein Glas Wein zugetrunken, holte er seine Laute unter dem Tische hervor, ich musste meine Noten aus der Tasche ziehen und die beiden Arien der Gräfin absingen. Er begleitete mich auf der Laute recht zierlich. Am Schluss der Tafel sang ich noch ein paar Arien unseres Kapellmeisters, der mich darum gebeten hatte, wobei aber der alte Mönch falsch begleitete, so dass ich ihm die Hand auf die Laute legte und allein schloss. Meine Gegenwart des Geistes hatte den Mönch ebenso sehr verdrossen, der meinem Kapellmeister etwas anhängen wollte, als sie die Gesellschaft erfreute. Ich empfahl mich nach diesem Hauptstreich. Der Graf drückte mir 2 Dukaten in die Hand und die Gräfin nickte mir freundlich zu. Der Zwerg setzte sich wieder mit mir in den Wagen und sagte, ich solle im Wirtshaus am anderen Tage sagen, dass ich eine Base gefunden, bei der ich den nächsten Abend ins Haus ziehen wollte. Darum sollte ich mein Bündelchen schnüren, dass ich fertig wäre, wenn er mich abholte. Ich war so müde, dass ich nicht dazu kam, ihn um die Ursache dieses Geheimnisses zu fragen. Auch vergaß ich die Stunde, so dass ich am anderen Tage unter vielen Besorgnissen ein paar Stunden verlauerte, bis endlich eine ältliche Frau mit verbundenem Munde, als habe sie Zahnweh, in der Hand eine Laterne in mein Zimmer trat und mir sagte, dass sie mich abzuholen gekommen sei. Ich sah ihr an, dass sie im gestrigen Geheimnis sei und folgte ihr. Als wir auf der Straße waren, löschte sie die Laterne aus. Ich fragte sie, »Liebe Frau, man hat sie ja im Gasthofe gesehen. Warum will sie sich hier verbergen?« »Lieber Kosmus«, antwortete mir jetzt die bekannte Zwergenstimme, »ich bin keine Frau, sondern der Zwerg, der euch gestern abgeholt hat. Ich musste mich verkleiden, um nicht im Wirtshause bemerkt zu werden. Ich musste unsere Laterne auslöschen, dass unser Weg durch nichts sichtbar gemacht werde.« Ich erschrak immer mehr über diese Heimlichkeit, dass mir mein Herz heftig klopfte, als wir aus dem tiefen Kote der Gasse durch ein Hinterpförtchen in ein großes Haus eintraten, das der Zwerg sachte hinter mir verschloss. Mit Bangigkeit durchschritt ich die kalte Zugluft der Gänge und kletterte mehrere Wendeltreppen hinan. Endlich traten wir in ein erleuchtetes Bodenzimmer, wo der Zwerg zuerst seine weiblichen Kleider abwarf und mir darauf in geschäftiger Eile Strümpfe und Schuhe und Rock und Weste und Hemde auszog und mich mit einem feinen Spitzenhemde, einem blauseidenen Rocke und Weste und neuen weißseidenen Strümpfen und reinen Schuhen bekleidete. Kaum war das beendigt, so führte er mich leise ein paar Treppen hinunter in ein Zimmer, wo die Gräfin, einen Wachsstock in der Hand, zum zweiten Zimmer hinausschaute, mich freundlich anlachte und mich fragte, »Warum bleibt sie so lang?« Ich antwortete, dass ich nicht früher abgeholt sei. Sie drohte dem Zwerge und sagte ihm auf Italienisch etwas, was ich nicht verstand. Ich wurde von dem Zwerge in ein höheres Zimmer geführt, das zwar eng, aber sehr schön geschmückt war. Das Feuer flammte im kleinen eisernen Ofen. Ein großes, rotes, damastnes Bette mit einem Baldachin stand in der einen Ecke, am Fenster ein Schreibeschrank, in dessen Nähe ein Tisch, der mit einer Serviette sauber gedeckt war. Die Bilder schienen mir nach meiner damaligen Gesinnung etwas zu nackt. Ich verstand nicht, was sie vorstellen sollten, denn in Passau hatte ich nur heilige Bilder gesehen. Die Gräfin trat, einen Hund auf dem Arme, lächelnd ins Zimmer. Sie redete mit dem Zwerge viel Italienisch und das schien mir verdächtig. Der Kleine brachte Wein und Gebacknes auf zierlichen Tellern und setzte es auf den Tisch. Dann wünschte er der Gräfin eine gute Nacht und lachte mich an. Nachdem der grinsende Affe uns verlassen, verschloss die schöne Gräfin leise das Gemach, befahl mir, meinen Degen abzulegen, den ich ans Bettgestelle aufhing, schenkte mein Glas voll und sagte mir, dass ich dies Glas zu Ehren meines Vaters trinken sollte. Ich fand das wunderbar, eine Gesundheit der Toten zu trinken. Ich lachte, weil mir schauderte. Darauf sah sie mich zärtlich an und fragte mich, ob ich eine Geliebte hätte. Was, sagte ich? Eine Geliebte? Ein Knabe wie ich muss wohl eine Geliebte haben. Sie sah mich kopfschüttelnd an. Wer ist dein Liebst? Ich antwortete, die Jungfer Geige, die habe ich den ganzen Tag im Arme. Wo wohnt dies Jungfer? Sie ist von Holz und Darmsaiten, singt aber gut, wenn ich sie kneife und streiche. Auf Italienisch heißt sie Violino Primo. Auf dieses Wort fiel sie mir um den Hals, küsste mich und sprach, Bub, du haben Verstand. Liebest du mich auch wie dein Jungfer Geig? Ich auch singe kann. Ich antwortete, was über die Liebe des Nächsten im Katechismus steht. Sie klopfte mir die Backen und sagte, du bist ein höflicher Knapp, und trank mir mehrere Becher Wein zu. Nun fragte sie wieder nach meinem Vater. Ich war von dem Weine ergriffen. Der Jammer von meiner Mutter nichts zu wissen und meinen Vater verloren zu haben, griff mir mit scharfen Krallen in die Seele. Ich erzählte ihr mit großer Heftigkeit, weinte, und sie weinte mit und küsste mich zärtlich. Ich sollte immer mehr erzählen, und sie schenkte immer wieder ein, sobald ich bei der Hitze des Zimmers schnell hinuntergetrunken hatte. So kam es, dass ich nach 2 Stunden, wo ich aufstehen und mich empfehlen wollte, gegen die Türe schwankte und die Klinke nicht finden konnte. Sie bot mir ein Nachtlager an. Mir war so wüst im Kopf. Ich war so müde, der ungewohnte Wein hatte mich so übernommen, dass ich nicht weiß, wie ich in ein Bett gekommen. Nur ein paar Mal wachte ich darin auf, da blendete mich ein Licht im Zimmer. Ich glaubte, die Gräfin auf meinem Bette sitzen zu sehen. Sie küsste mich und ihre Tränen liefen mir kühlend über die Wangen. Es mochte etwa 8 Uhr morgens sein, da weckte mich der Zwerg sehr heftig aus dem Schlafe. Ich sprang auf, er zog mir ein neues Kleid an, sagte mir, ich sei verloren, wenn ich den Mut nicht hätte, meinen Degen zu gebrauchen. Der Graf stehe mit gezogenem Degen im Korridor, um mich zu erstechen. Die Gräfin könne mir nicht helfen, sie sei vom Grafen im Schlafzimmer eingesperrt. Die Scham, dem winzigen Zwerge meine Furcht zu sagen, verschluckte sie. Ich tat, wie er wollte, und sprang wild umblickend die Treppe hinunter. Auf einem Korridor hörte ich den Grafen toben. Ich empfahl mich allen Heiligen, trat leise auf, er aber schien entweder vom Himmel geblendet oder blind in Wut, mich nicht im Heruntergehen zu bemerken, sondern vertiefte sich gerade unter grimmigem Fluchen in den Gang, indem er mit seinem Degen gegen die Türen stach. Leicht wie ein Vogel war ich, als ich vor der Türe stand. Meinen Degen verbarg ich in der Scheide. Ich lief eilig, so weit ich konnte. 4 Wochen wartete ich nun auf ein Lebenszeichen der geliebten Gräfin. Aber niemand kam mich zu erlösen, kein Brief. Nach Passau durfte ich mich nun nicht zurückwagen. Ich würde als ein liederlicher Ausreißer bestraft und würde verstoßen worden sein. Ich schrieb an den Sekretär, mit dem ich in einem Zimmer geschlafen, ob die Gräfin noch in Regensburg sei. Er antwortete mir, dass sie vor 4 Wochen, man wisse nicht wohin, mit ihrem Gemahl abgereist sei, doch glaube man nach Italien. Nach Italien. Mein Geld war bis zum letzten Kreuzer ausgegeben, nur den Henkeltaler bewahrte ich noch. Und so arm ich war, steuerte doch mein Sinn jetzt unaufhaltsam nach Italien. Die Bekanntschaft mit einem kleinen italienischen Krämer hatte mich bei meinem Eifer, mich bald meiner Gräfin verständlich zu machen, sehr rasch in die Sprache Italiens eingeführt. Für sein Bemühen versprach ich ihm, Unterricht auf der Geige zu geben, sobald ich mir eine Geige verschaffen könnte. Dieser gute Knabe, Giotto, hatte gleiche Leidenschaft mit mir zu allerlei Kunstspringerei. Ich war aber geschickter als er, wogegen er allerlei italienische Possen wusste, die bei solchen Stücken die Anstrengung durch Scherzreden unterbrechen und noch wunderbarer erscheinen lassen. So kam's, als mein Unterricht auf der Geige, da es mir an einer fehlte, ebenso wenig wie seine Krämerei verlangt wurde, dass wir unser Heil an einem Tage, wo die Kornschranne alle Bauern der Gegend versammelt hatte, in Kunststücken derart versuchten, wie ich sie, nur weiter ausgebildet, auch in dieser Stadt gezeigt habe. Unsere Einrichtung war ärmlich, aber doch wurde uns Beifall von allen Seiten ausgedrückt. Unsere Einnahme schien uns ansehnlich und die Eitelkeit spornte uns so gewaltsam, dass wir Dinge ausführten, die wir nie miteinander geübt hatten. Nach diesem Erfolge waren wir seelenglücklich. Wir bezahlten unsere kleinen Schulden, ich kaufte mir eine Geige, sang, was ich wusste und wechselte in diesen Künsten, um mich zu ernähren. Wir zogen aus einer Stadt in die andere. Ich immer vergebens bemüht, Nachrichten über meine unvergessliche Gräfin einzuziehen. Er immer mit Erfolg für unser gutes Fortkommen sorgend. So kamen wir nach Italien. Ich bat ihn, nur bis Genua auszuharren. Dort fände ich eine Gräfin, die mich in Schutz genommen und nach der ich allerorten fragte. Er glaubte mir und wollte bis dort für mich sorgen, durch die Einnahmen von seiner kleinen Krämerei. Als wir aber nach einem Vierteljahr dort anlangten, welch betäubende Nachricht. Es war einer der Marmorpaläste der Strada Nova, wo wir vom Türsteher des Grafen Filomena hören mussten, er sei nach seiner Rückkehr zu Schiffe gegangen, von einem algerischen Seeräuber angefallen und die Frau, die geliebte Gräfin, geraubt worden. Der Graf sei in Rom angekommen und sei krank. Insgeheim werde gesagt, die Gräfin habe sich freiwillig entführen lassen, weil sie dem Grafen durch Zwang vermählt worden. Dieser Schluss stürzte allen meinen Mut, der sich schon in Seeschlachten sie zu befreien dachte, und dieser Schluss wurde von mehreren bestätigt, die ich bei meinem verzweifelten Gesichte um uns versammelte. Es hieß sogar, der Räuber sei ein Genueser von Geburt, der aus Gram sich verbannt habe, als sie dem Grafen vermählt worden und aus Ingrim Räuberei getrieben habe. Giotto ließ meinem Gram einige Tage Rast. Endlich, da er mich durch keine Vorstellung zu einer erwerbenden Lebensweise bringen konnte, teilte er seine Barschaft zwischen uns, überließ mir das Seil, auf welchem wir unsere Kunststücke gemacht, küsste mich und schied stillschweigend von mir. Nun stehen zu Genua die Paläste der Strada Nova so hoch und nah beieinander, dass ich mit Bewilligung des Türstehers meiner Gräfin, der mich liebgewonnen hatte, und mir auch den Verwalter des anderen leeren Palastes geneigt machte, meinen Strick von einer Dachkammer des einen zur Dachkammer des anderen ziehen konnte. Ich wollte alle Künste, die ich sonst in geringer Entfernung von der Erde leidlich fehlerfrei gemacht, jetzt in dieser Höhe ausführen. Misslang es, so starb ich vor dem Hause meiner verlorenen Gräfin. Gelang es, so war ich meines Fortkommens sicher, denn die Menschenmenge strömte gleich herbei, meine Kühnheit zu sehen. Furchtlos bestieg ich das Seil. Ich sah im Schwunge des Seils über das Dach nach dem Meere, das meine Gräfin geraubt hatte, und mancherlei Hoffnung füllte meine Seele. Alles gelang. Ich hatte am Abend das stolze Gefühl, mein Leben mir gewonnen zu haben, einen Erwerbszweig zu wissen, der mich hinlänglich ernährte, um nicht als Bettler vor ihr aufzutreten, wenn das Glück sie mir wieder zeigen würde. Spoleto. Angelika hatte die letzten Zeilen bei der höchsten Anstrengung kaum lesen können. So häufig liefen die Tränen aus ihren Augen. Er ist es, o Gott, was ich je von dir erfleht, alles ist mir gewährt. Und nur um mich zu strafen, denn eine neue schmerzlichere Verwirrung, ein schreckliches Geheimnis drängt das Bekenntnis meines Glücks auf meiner Zunge zurück. Welch grausame Verblendung hat die Mutter ihm als Geliebte vorgestellt. In diesen Betrachtungen stand sie auf, immer zweifelhafter, ob sie sich erklären sollte. Sie war endlich entschlossen und gefasst, ihren Sohn Cosmos, denn das war Spoleto, langsam zu prüfen, wie er diese Verwandlung aller Verhältnisse ertragen könnte, als er selbst, den die Ungeduld überall herumgetrieben, den Weg zur Quelle hinunterschritt und ohne ein Wort zu sprechen, ihr zu Füßen sank. »Teurer Neffe«, rief sie, »geliebter Sohn meiner liebsten Schwester, oh, dass ich dich wiederfinde, das löst ein unvergessliches Gelübde, das ich in die Hände meiner Schwester schwur.« »Sie meine Tante und nicht meine Gräfin?« seufzte Cosmos. »Ach, wie viel näher glaubte ich sie mir. Aber warum sollte meine Tante mir Liebe versagen?« »Lieber Neffe«, sagt Angelika, »auch die geliebte Gräfin fehlt dir nicht. Jene Gräfin Filomena, deren Liebe zu dir sich nicht zu erklären wagte, weil deine Geburt ein Geheimnis umhüllt, deren mütterliche Liebe du falsch gedeutet hast, war deine Mutter. Gott verzeihe es ihr, sagte Kosmos und rieb sich die Stirn. War ich wahnsinnig oder bin ich es jetzt geworden? Gräfin, ich kann mich nicht freuen, da ich so viel gewinne und alles verliere, aber mein Leben sei meiner Mutter geweiht, das schwöre ich. Er sprang fort, und die Gräfin blieb in der größten Unruhe stehen. Sie ging ihm nach. Die Sonne durchleuchtete die Gebirge jenseits des Rheins und schimmerte durch die öden Fenster. Ihr Sohn war entschwunden und längst außer dem Garten. Sie ging in Betäubung nach Hause, öffnete ihre Schreibetasche und überlief einen Aufsatz, in welchem sie ihre Geschichte kurz erzählt hatte. Er war bestimmt, nach ihrem Tode öffentlich zu erscheinen, wenn ihre Nachforschung nach dem geliebten Sohne vergebens wäre, also auch der Wunsch, ihm ihr Vermögen selbst zu übergeben, unerfüllt bliebe. Sie wollte ihn jetzt brauchen, ihrem Sohn eine Übersicht ihres Geschicks zu geben, wozu sie ohne diese Beihilfe keine Ruhe in sich fühlte. Sie mochte wohl eine Stunde bei dem Aufsatze unruhig gesessen haben, als Kosmos zwar ernst, aber doch mit ruhiger Fassung in das Zimmer trat, ihr die Gleichgültigkeit abbat, die er gezeigt, als er eine so liebe Verwandte kennengelernt. Er flehte sie jetzt an, ihm die frühere Geschichte seiner Mutter mitzuteilen, da er schon zu viel wisse, als dass ein Verschweigen ihm heilsam sein könnte. Sie bat ihn, indem sie ihn umarmte, sich ruhig ihr gegenüberzusetzen. Sie habe die Schicksale ihrer armen Schwester einst aufgeschrieben und wolle sie ihm, um nicht durch Rührung überrascht zu werden, daraus teils vorlesen, teils erläutern. Die Geschichte der Gräfin Philomena. Meine arme Schwester wurde in einer Stunde mit mir geboren. Aber die Menschen widersprachen dem Geschick, das uns wohltätig verbunden hatte, und trennten uns. Ich kam nach Turin zu einem reichen Oheim. Meine Schwester blieb ihrem Vater, dem Marchese Solar, nachdem unsere Mutter das Zeitliche gesegnet hatte. Der Marchese, unser Vater, war ein wunderbar eigensinniger und einsamer Denker. Der Plato hatte alle seine freien Stunden beschäftigt, wie natürlich, dass er auch seine Tochter in diesen herrlichen Geist einführen wollte. Da ihm aber selbst die Fähigkeit und Geduld zum Unterrichte abging, so wählte er unter verschiedenen Lehrmeistern einen deutschen Doktor der Philosophie, der sich Winkelmann nannte, einen liebreichen, tiefsinnigen Mann, der aus Verehrung der alten Kunstdenkmale sein Vaterland verlassen und sich in Italien angesiedelt hatte, wo er seinen Unterhalt teils durch Kunsthandel, teils durch Unterricht erwarb. Er wurde dein Vater, Kosmos. Er ist derselbe, dessen sich dein Herz aus den früheren Jahren unter dem Namen Friedrich, der sein Vorname eigentlich war, erinnert. Das gefährliche Verhältnis zu einem liebenswürdigen Lehrer, der in reiner Unschuld unter allem Schönen der alten Zeit gelebt hatte und in einer Schülerin so viel davon lebend wiedererblicken musste, bezwang deine arme Mutter und die Besorglichkeit eines unter Büchern auferwachsenen stillen Lebens. Die Betrachtung der Liebe, die uns im Plato zu einer allgemeinen Ansicht der Leidenschaft hätte führen sollen, brachte uns recht zur Gewissheit über uns selbst. Kosmos unterbrach sie und fragte, ob sie auch gegenwärtig gewesen, da sie uns gesagt hätte. Angelika fuhr errötend fort. Meine arme Schwester hat mir ihr Verhältnis so deutlich gemacht, dass ich oft meine, es selbst erlebt zu haben. Sie hatte damals nur den Wunsch der Stunde, den Mann glücklich zu machen, dessen herrliches Gemüt, dessen liebreiche Gestalt ihr den ersten Begriff des Daseins erklärt hatte. Von unserem Vater nur selten gestört und nie belauscht, konnte deine Mutter, Kosmos, deine Geburt ohne große Umstände verbergen. Umso weniger konnte sie aber dem Andringen deines Vaters widerstehen, als er sie dem reichen Grafen Philomena aus einem wunderlichen Eigensinne verlobt hatte. Im Gegenteil war es schon lange eine Hauptlehre in der Philosophie, die dein Vater und deine Mutter miteinander als Überzeugung angenommen hatten, dass der Genuss sich den unvermeidlichen Bedingungen nicht entgegensetzen, sondern sich ihm fügen müsse, um ein ungestörtes, zufriedenes Dasein zu begründen. Meine Schwester, als sie dem Andringen ihres Vaters nicht mehr ausweichen konnte, nachdem sie vergebens dem Grafen Philomena erklärt hatte, dass sie ihn nicht lieben könne, gewährte ihrem Friedrich, so will ich ihn mit diesem deiner Mutter und dir gleich vertrauten Namen nennen, den schmerzlichen Abschiedsbesuch und gab dem Grafen ihre Hand. Sie lebte in einer freudelosen Ehe, aber sie hatte genug Geist, sich zu beschäftigen. Sie lebte in ihren Gedanken und in ihren Büchern, und so wären ihre Tage vielleicht ruhig wie in einer schönen, ausgestorbenen Stadt vergangen, wenn nicht die Liebe Friedrichs, die sich mit Gedanken nicht begnügen konnte und immer wieder ihren Anblick und ein Gespräch mit ihr forderte, die Eifersucht des Grafen erweckt hätte. War Friedrich unbesonnen, so war dagegen der Graf so verschlossen wie das Grab, so geschickt in der Verstellung wie kein Schauspieler und so unversöhnlich, dass die Jahre seinen Wunsch, sich zu rächen, nur mehren konnten. Öffentlich scheute sich der Graf, ihn zu verfolgen, denn der Marchese Solar, der damals noch lebte und den er bald zu beerben hoffte, ehrte ihn als den ersten Kunstkenner seiner Zeit, liebte ihn auch wie einen Sohn und bejammerte oft, dass er ihn nicht durch eine Heirat näher mit sich verbunden hätte. Deine Mutter befand sich mehrere Jahre in der peinlichen Anstrengung, um Friedrichs Leben vor heimlichen Angriffen zu sichern, dem Grafen eine Neigung zu heucheln, die sie nie empfunden, und eine Empfindlichkeit gegen einzelne Unvorsichtigkeiten Friedrichs zu äußern, die diesem wehe tat. Und doch wurde diese Bemühung durch einen jungen Seeoffizier vereitelt, der mit einem Empfehlungsbrief in das Haus unseres Vaters kam und ihm und Friedrich wohl gefiel. Er hieß Marino und verliebte sich bald mit solcher Heftigkeit in deine Mutter, dass diese, nachdem sie vergebens jeden Versuch gemacht, seiner gewaltsamen Zudringlichkeit zu entgehen, ihrem Vater seine rohen Zumutungen vertraute, weswegen dieser ihn, der bei der Regierung viel galt, verbannen ließ. Dieser Marino traf nun auf einer Reise mit Friedrich zusammen. Friedrich, der nichts von seinem Verhältnisse zu mir und dessen Folgen wusste, vertraute ihm seine Liebe. Und dieser heftige und leichtsinnige junge Mann, den nach diesem Liebesglück Friedrichs seine Abweisung umso tiefer kränkte, ließ das Geheimnis, wie er mir später versicherte, ohne Bewusstsein und Absicht, in Gegenwart eines Bekannten des Grafen aus Heftigkeit über seine Lippen gehen. Der Bekannte erzählte es dem Grafen, und dein Vater fiel bald darauf durch das Messer jenes Rost, bei welchem dein Vater so zutraulich dich und seine Kunstsammlungen zum Verkehr mit Deutschland untergebracht hatte. Alles dies wurde deiner Mutter erst spät deutlich. Damals von dem Grafen getäuscht, glaubte sie, deinen Vater, von dem niemand Nachricht erhielt, durch Krankheit oder Tod auf der Reise überrascht. Ihre Nachforschungen nach ihm und nach dir unterschlug der Graf, der dich auch umgebracht glaubte. Unser Vater starb, ihr einziger Schutz gegen den Grafen. Sie konnte nichts für dich tun, nichts von ihrem Überflusse dir zuwenden. Früher hatte sie Friedrich reichliche Geschenke für dich übergeben, die dieser wahrscheinlich gleich dem Henkeltaler für dich aufbewahrt hatte, die alle in die diebischen Mordhände Rosts fielen. So vergingen mehrere Jahre. Die Ehe deiner Mutter blieb kinderlos, wofür sie Gott aus tiefstem Herzen dankte. Das Ebenbild des Grafen in einem Kinde zu tragen, wäre ihr Tod gewesen. Als der Graf einige Jahre später in Familienangelegenheiten eine Reise nach Wien machte und über Passau zurückkehrte, war es das stete Gebet deiner Mutter, eine Spur deines Aufenthalts zu entdecken, denn Friedrich hatte sie längst als einen Toten betrauert. Der Zwerg war ihr sehr ergeben und der Graf vertraute ihm. Aber schon durch seine ausgezeichnete Gestalt war er an jeder heimlichen Nachforschung gehindert. Die eigenen Augen deiner Mutter, vielleicht mehr ihr Herz, erkannten dich unter den Chorschülern in Passau. Deine Antworten erhoben ihr Gefühl zur Gewissheit. Welche Seligkeit! Und das alles musste sie verschweigen, dir selbst auch in der Unbesonnenheit deines jugendlichen Alters. Des Grafen Ehre hätte deinen Tod gefordert, und sie kannte seine unerbittliche Tücke.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Achim Gerz las die zweite Folge der Erzählung Angelika, die Genueserin und Kosmos, der Seilspringer von Achim von Arnim. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR-Kultur-App. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Das Jazz-Magazin auf NDR Kultur, heute mit unserem Fenster nach Europa, das sich ein zweites Mal für die Banda Iroko, für das Kuba-Projekt des Bassisten Avishai Cohn öffnen wird. Play Jazz ferner mit Musik von Bettina Russmann, Sir Bradley, Ulrich Tukur, Sebastian Studnitzky und Julian Lage, von dem unser Jazz-Album der Woche stammt, sowie ebenfalls vom französischen Bassisten Henri Texier, gewissermaßen mit einem vorgezogenen Beitrag auf den Weltfrauentag übermorgen. Zu all dem begrüßt Sie ganz herzlich Thomas Haag.